Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Union und SPD haben sich noch vor der Bildung einer gemeinsamen Regierung auf milliardenschwere Kredite geeinigt, um in die Verteidigung und die Infrastruktur zu investieren. Das teilten die Verhandlungsteams beider Seiten nach 3 Sondierungsrunden am Abend mit. Ausgaben für die Bundeswehr sollen teilweise von der Schuldengrenze freigestellt werden. Für die Infrastruktur soll es ein kreditfinanziertes Sofortprogramm, ein sogenanntes Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro geben.
Ein wichtiger Schritt zu einer schwarz-roten Koalition ist geschafft. Sie sind sich einig beim Geld. Mit enormen Schulden wollen Union und SPD Verteidigung und Wirtschaft in Krisenzeiten stärken.
Wir werden deshalb als Bundestagsfraktionen von CDU, CSU und SPD in der nächsten Woche einen Antrag in den Deutschen Bundestag einbringen, der das Grundgesetz dahingehend ändert, dass die notwendigen Verteidigungsausgaben aus dem Bundeshaushalt der Bundesrepublik Deutschland, die oberhalb eines Betrages liegen, der 1% unseres BIP entspricht, von den Beschränkungen der Schuldenbremse freigestellt werden.
Whatever it takes, so Merz wörtlich, was immer es braucht. Damit die Streitkräfte für die Landesverteidigung und die Herausforderungen durch den Ukraine-Krieg besser aufgestellt werden. Auch die Wirtschaft soll auf Wachstumskurs gebracht werden. Für Investitionen in Straßen, Schienen, Schulen soll ein Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro aufgelegt werden.
Eine künftige Regierung muss den Verschleiß unseres Landes stoppen. Und darüber hinaus kommt die Herausforderung, dass wir in ein starkes und sicheres Europa investieren. Vielleicht die wichtigste Aufgabe meiner politischen Generation.
Der heutige Tag, so CSU-Chef Söder, zeige, dass eine neue Regierung handeln könne.
Wir senden ein Signal an Freunde und Feinde. Deutschland ist da. Deutschland zieht sich nicht zurück. Wir werden alles tun, alles, was nötig ist, um unser Land, Deutschland, zu schützen und zu stärken.
Über ihre Einigung wollen die Spitzen von Union und SPD am Abend ihre Bundestagsfraktionen informieren.
Fragen wir nach bei Matthias Deiß in Berlin. Wie ist die Einigung zu bewerten?
Ja, das ist der Blick in den außenpolitischen Abgrund, der Union und SPD zu Sondierungen im Eiltempo gezwungen hat. Beide eint dabei die Erkenntnis, dass Deutschland handlungsfähig sein muss in Sachen Verteidigung. Und das in einem Ausmaß, das die Sondierer selbst noch vor Tagen nicht für möglich gehalten haben. Dass der Knoten heute durchschlagen werden musste, hatte sich dabei in den letzten Tagen angedeutet. Es ging, hören wir, auch um ein klares Signal Richtung USA, bevor Donald Trump dort am späten Abend eine Grundsatzrede halten wird, sowie Richtung Brüssel, wo die EU übermorgen zu einem Krisengipfel zusammenkommt. Das Signal soll lauten, Deutschland ist handlungsfähig und schultert künftig deutlich mehr in Sachen Verteidigung, am besten mit, aber wenn es nötig ist, eben auch ohne die USA.
Ist mit dieser vorgezogenen Einigung auf Finanzfragen auch schon klar, dass es eine schwarz-rote Bundesregierung geben wird?
Also die Frage der Finanzen, das war ohne jede Frage der Hauptknackpunkt. Die jetzige Einigung in dieser frühen Phase ist für mich ein klares Zeichen, dass man in der neuen Konstellation handlungsfähig ist, auch wenn detaillierte Koalitionsverhandlungen noch ausstehen. Nach dieser Einigung ist für mich aber kaum noch vorstellbar, dass man in den anderen Punkten nicht zusammenkommt. Damit das heute vorgestellte Paket aber auch beschlossen werden kann, müssen Union und SPD nun erstmal noch Grüne und FDP überzeugen, im Bundestag mitzustimmen. Denn für die Änderung des Grundgesetzes braucht es eine Zweidrittelmehrheit.
Matthias Deiß in Berlin, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Und zu den ersten Ergebnissen der Gespräche von Union und SPD bringt das erste heute einen Brennpunkt gleich nach dieser Tagesschau. Der Eklat im Weißen Haus am Freitag war nur der Auftakt. Heute hat US-Präsident Trump den Druck auf die Ukraine noch einmal erhöht. Er friert die Militärhilfe für Kiew vorerst ein. Die Anordnung tritt laut US-Medien sofort in Kraft und betrifft Waffen und Munition im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Die Unterstützung werde ausgesetzt, bis der ukrainische Präsident Zelensky Willen zum Frieden zeige, so Trump.
Diese Patriot-Abwehrsysteme stehen bereits auf einer US-Basis in Polen bereit zur Auslieferung an die Ukraine. Doch die ist nun gestoppt. Dabei ist das Patriot-System unverzichtbar für das Land, um sich gegen russische Luftangriffe zu wehren. Auch Raketen, Kampffahrzeuge, Munition, alles erst einmal auf Halt, obwohl diese Hilfen bereits zugesagt waren. Auch Geldzahlungen an die Ukraine zum Kauf von Waffen gestoppt. Hintergrund ist der Eklat im Weißen Haus von Freitag, der in Selenskys Rauswurf mündete. Das machte auch Vizepräsident Vance noch einmal klar. Man kann nicht ins Oval Office kommen und sagen, gebt uns Sicherheitsgarantien. Wir reden mit euch nicht darüber, was wir bereit sind aufzugeben. Das aber war die Haltung der Ukraine. Wenn sich diese Haltung ändert, ist Trump sofort gesprächsbereit. Heißt wohl auch, erst wenn die Ukraine bereit ist, über einen Frieden zu Trumps Vorstellungen zu sprechen, ohne auf Sicherheitsgarantien und der Rückgabe der besetzten Gebiete zu beharren, fließt auch wieder Militärhilfe. Das ist ein kompletter Sieg für Putin. Das hätte der sich niemals erträumen können, vor einer Woche, einem Monat. Unklar auch, ob die USA die Ukraine weiter mit nachrichtendienstlichen Informationen oder bei der Ausbildung von Soldaten unterstützen. Trumps oberstes Ziel ist ein schneller Waffenstillstand. Die Forderungen der Ukraine scheinen ihm dabei im Weg. Mit dem Stopp der US-Militärhilfe schwächt er nun deren Position. Offenbar mit dem Ziel, die Ukraine so zu Verhandlungen, zu seinen Bedingungen zu zwingen.
Das Aussetzen der US-Militärhilfe für die Ukraine, vor allem Regierungen in Europa, zeigen sich entsetzt. Frankreichs Premier Bayrou kündigte an, die US-Hilfen kompensieren zu wollen. Andere europäische Regierungen sollten sich seinem Land anschließen. In Moskau dagegen positive Reaktionen. Trumps Entscheidung werde das Regime in Kiew in Richtung eines Friedensprozesses bewegen, so Kreml-Sprecher Peskow. In der Ukraine versucht man, sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren.
Der Stopp der US-Militärhilfe für viele Menschen in der Ukraine ist das Erpressung. Hier solle ein ganzes Volk zur Kapitulation gezwungen werden, klagen sie. Das habe mit Diplomatie wenig zu tun. Ihre größte Sorge, dass die USA ihnen die Bedingungen Russlands aufzwingen wollen. Wenn es Trump wirklich um die Menschen in der Ukraine ginge, um die Menschen, die in dieser Stadt leben, dann würde er nicht aufhören, Flugabwehrraketen und Abwehrsysteme zur Verfügung zu stellen. Wenn er das alles einstellt, dann zeigt er, dass er sich nicht für die Menschen in der Ukraine interessiert. An der Front geht man davon aus, dass man einige Monate ohne weitere US-Waffenlieferungen auskommen wird. Ich denke, wir werden auch ohne Amerika durchhalten, denn Europa hat uns schon viel geholfen, eigentlich mehr als Amerika. Wir müssen unser Militärbündnis um uns herum neu aufbauen, denn unsere Armee kann nicht nur uns, sondern auch Europa verteidigen. Betroffen von den Kürzungen sind vor allem Munition für Flugabwehrsysteme und schultergestützte Stinger-Flugabwehrraketen. Man suche nach Alternativen. Wir prüfen jetzt die finanziellen Möglichkeiten, diese Waffen, die die USA nicht mehr an uns liefern, auf dem Weltmarkt zu kaufen. Der ukrainische Präsident geht heute einen Schritt auf US-Präsident Trump zu. Er bezeichnet den Verlauf des Treffens in Washington als bedauerlich. Er sei bereit, unter der Führung Trumps an einem dauerhaften Frieden zu arbeiten. Es scheint ein Ringen um die Deutungshoheit. Präsident Selenskyj versucht zum wiederholten Male, den zahlreichen Vorwürfen Trumps konstruktiv zu begegnen. Und es stellt er heute einmal mehr klar, dass keiner den Frieden so sehr will wie die Ukraine. Und nicht nur das, er schlägt ganz konkrete Schritte vor. Eine Waffenruhe auf dem Wasser, in der Luft und einen Gefangenenaustausch.
Die Europäische Union will übermorgen auf einem Sondergipfel über die weitere Unterstützung der Ukraine beraten. Kommissionspräsidentin von der Leyen hat dafür heute einen 5-Punkte-Plan vorgelegt. Ziel ist es, die Verteidigungsausgaben in der EU deutlich aufzustocken und damit auch die Ukraine nachhaltig zu unterstützen. Insgesamt ist von bis zu 800 Milliarden Euro die Rede.
Es war ein eilig einberaumter Termin für ein drängendes Thema. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen schlägt eine massive Aufrüstung der EU vor und unterstreicht, was auf dem Spiel steht. Die Frage ist nicht mehr, ob Europas Sicherheit bedroht ist, und zwar sehr real. Die wahre Frage ist, ob Europa dafür vorbereitet ist, um so entschlossen zu reagieren, wie es die Situation aufzwingt.
dictates.
Um die Rüstungsproduktion in der EU schnell hochzufahren, schlägt die Kommissionschefin ein Verteidigungspaket im Umfang von 800 Milliarden Euro vor. Dafür sollen die europäischen Schuldenregeln für die Mitgliedstaaten gelockert werden. Außerdem soll ein Kreditprogramm für gemeinsame Rüstungskäufe in Höhe von 150 Milliarden Euro aufgelegt werden. Auch Gelder aus dem sogenannten Kohäsionsfonds sollen für Verteidigung genutzt werden. Eigentlich sind sie für regionale Entwicklung gedacht. Daneben soll es Kredite der Europäischen Investitionsbank geben und private Investitionen. Dass die USA ihre Waffenhilfe für die Ukraine abrupt gestoppt hat, alarmiert Brüssel. Die amerikanischen Patriots zur Flugabwehr lassen sich kaum ersetzen, weil ähnliche europäische Systeme wie Storm Shadow nicht ausreichend vorhanden sind. Und sollte Elon Musk auch sein Satellitensystem Starlink nicht mehr zur Verfügung stellen, könnten Franzosen und Luxemburger mit ihren Satelliten die Aufklärung im Kampfgebiet zurzeit nur unzureichend übernehmen. Und ein gesamteuropäisches Satellitennetzwerk wird erst 2030 voll funktionsfähig sein. Eilig müssen die Europäer nun nachholen, was sie jahrelang nicht auf den Weg gebracht haben.
Dieser Handelskonflikt könnte die Weltwirtschaft belasten. Die USA haben, wie angekündigt, Einfuhrzölle auf Waren aus Kanada und Mexiko erlassen. Kanada verhängte daraufhin Gegenzölle für bestimmte Produkte. Mexiko kündigte eine Reaktion an, ohne Details zu nennen. Außerdem verdoppelten die USA die Zölle für chinesische Produkte auf 20%. Peking reagierte sofort und verhängte Strafzölle für eine Reihe landwirtschaftlicher US-Erzeugnisse.
Kanadisches Öl und Gas ab sofort in den USA 10% teurer. Für alle anderen Waren, die aus Kanada und Mexiko in die USA kommen, gibt es sogar 25% Aufschlag. Die Strafzölle wirken sich nicht nur in den Supermärkten aus, sondern auch in der Autobranche. US-Präsident Trump setzt seit heute die angekündigten Strafmaßnahmen um. Ich möchte den Leuten in Kanada oder Mexiko nur sagen, dass sie, wenn sie Autofabriken bauen wollen, es viel besser hier machen sollten. Wir sind der Markt, wo sie am meisten verkaufen. Trump wirft beiden Ländern vor, nicht genug gegen die irreguläre Einwanderung und den Schmuggel der tödlichen Droge Fentanyl in die USA zu unternehmen. Der kanadische Premierminister reagiert mit Gegenmaßnahmen. Kanada wird Zölle in Höhe von 25% auf amerikanische Waren im Wert von 155 Milliarden Dollar erheben. Die Maßnahmen treffen auch China. Die bereits bestehenden Strafzölle gehen von 10% auf 20% rauf. Im Gegenzug erhebt Peking jetzt Strafzölle in Höhe von 10% bis 15% auf landwirtschaftliche Produkte aus den USA. Zölle und Gegenzölle. Die Weltwirtschaft wird heute erschüttert, mit Auswirkungen auch auf Deutschland.
Ökonomen und Wirtschaftsforschungsinstitute haben ausgerechnet, dass die Zölle etwa 0,4% des BIP kosten würden. Und das ist insofern viel, als da die deutsche Wirtschaft ja ohnehin schwächelt. Sollten auch noch Zölle auf Stahl und Aluminium hinzukommen, dann würde es die deutsche Wirtschaft noch härter treffen.
Die EU-Kommission spricht heute von einer Bedrohung für die Stabilität der Wirtschaft auf beiden Seiten des Atlantiks.
Einen Tag nach der Todesfahrt in Mannheim ist Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen worden. Ihm wird zweifacher Mord und mehrfacher versuchter Mord vorgeworfen. Das Motiv ist weiter unklar. Einen extremistischen oder religiösen Hintergrund sehen die Ermittler bisher nicht. Dafür gibt es nach Angaben der Staatsanwaltschaft Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung des Fahrers.
Der Tatort von gestern. Heute fahren hier wieder Straßenbahnen. Aber die Mannheimer Innenstadt ist weiterhin ein Ort der Trauer.
So was habe ich noch nie gesehen und nie gelebt. Das war traurig.
Wie geht's deinen Eltern, deine Frau, was ihre Männer, Mann verloren haben jetzt? Es ist traurig, sowas.
Man merkt es ja auch, die Stadt ist tot. Ist irgendwie sehr ruhig, sehr angespannt alles. Ist ein ganz komisches Gefühl, ja.
Am Abend gedenken die Kirchen und die Stadt Mannheim mit einem ökumenischen Gottesdienst der Opfer der Amokfahrt. Die Menschen versuchen zu verarbeiten, was gestern passiert ist. Als ein Auto durch die Fußgängerzone raste, einen Mann und eine Frau tötete, weitere Menschen verletzte. Ärzte behandeln auch heute noch mehrere Verletzte in umliegenden Krankenhäusern. Der Fahrer des Wagens, ein 40 Jahre alter Deutscher, ist vorbestraft wegen Körperverletzung, Trunkenheit am Steuer und wegen eines rechtsextremen Facebook-Kommentars. Trotzdem sagen die Ermittler,
Nach dem bisherigen Ermittlungsstand haben sich keinerlei Hinweise für das Vorliegen eines politischen Motivs ergeben. Die bisherigen Ermittlungen haben allerdings Hinweise auf psychische Vorerkrankungen ergeben und deuten darauf hin, dass sich der Tatverdächtige in einem psychischen Ausnahmezustand befand.
Im Tatfahrzeug fanden Ermittler einen Zettel mit Notizen, die möglicherweise einen Bezug zur Tat haben. Heute wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt. Er machte dabei keine Aussage. Sein Motiv ist damit weiterhin unklar.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 5. März.
Am Aschermittwoch erwartet uns sonniges Hochdruckwetter mit weiter steigenden Temperaturen. Heute Nacht zeigen sich verbreitet die Sterne. Auch in Küstennähe klart es von Westen her auf. Im Verlauf kann sich örtlich Nebel bilden. Der löst sich morgen rasch auf. Meist gibt es den ganzen Tag über strahlenden Sonnenschein. An den Küsten können ein paar Schleierwolken durchziehen. In der Nacht Tiefstwerte zwischen 4 und minus 6 Grad. Morgen werden auf Sylt 9, im Ruhrgebiet und im Harz bis zu 18 Grad erreicht. Am Donnerstag wird es abseits und nach Auflösung von lokalem Frühnebel durchweg sonnig, dann bei 11 bis 19 Grad. Freitag und Samstag hier und da auch mal ein paar Wolken, sonst ändert sich wenig. Es wird noch etwas milder.
Um 22.30 Uhr berichten die Tagesthemen mit Jesse Wellmer über die Einigung zwischen CDU, CSU und SPD, die Schuldenbremse zu lockern und dafür das Grundgesetz zu ändern. Und es geht um den Führerschein, der immer teurer wird, auch weil Fahrschüler immer öfter durchfallen.